Klar ist, dass die Mädchengewalt in den letzten Jahren sehr leicht angestiegen ist. Also so wie es in der Presse, in den Medien dargestellt wird, könnte man meinen, es wäre ein steigendes Massenphänomen. Das ist es nicht. Also wenn man jetzt an die Polizeidaten von Freiburg, wenn man die heranzieht, im Jahre 2004 bis 2008, da waren es, also das geht nicht um Personenzahlen, sondern um Fallzahlen. Da waren es 2004 etwa 24 Mädchen, also die leichte Körperverletzungen deshalb angezeigt worden sind, wegen leichter Körperverletzung. Und 2008 waren es 47. Was jetzt die Gewaltdelikte, also die schweren Körperverletzungen anbelangt, das hat sich von 2004 bis 2008, ist da zwar auch ein minimaler Anstieg zu verzeichnen, jedoch 2008 hatten es wieder dieselben Werte wie 2004, also bei den schweren Körperverletzungen.
Also eure Wahrnehmung ist, oder die Zahlen sprechen auch dafür, es ist nicht kein neues Phänomen.
Also das würde ich genauso sehen wie Renate. Was sicher einfach nochmal ist, ist, dass einfach dieses Thema, wie viele andere Themen, wo es um Kinder, Jugendliche geht, eine viel größere Sensibilität auch in der Öffentlichkeit hat. Wie vor ein paar Jahren, wo man ja auch mitkriegt, wie das in Norddeutschland einfach auch war, mit Kindeswohlgefährdung, auch mit Todesfolge, dass dieses Thema als solches einfach auch viel mehr in den Medien auch diskutiert wird.
Worin liegen denn die wesentlichen Unterschiede in der Gewalttätigkeit von Mädchen im Vergleich zu der Gewalttätigkeit von Jungen?
Also die Anzahl bei Jungs, was jetzt zum Beispiel die schwere Körperverletzungen anbelangt, das ist quasi 3 bis 4 Mal höher wie bei Mädchen. Der Unterschied, würde ich sagen, da gibt es auch Unterschiede, ganz klar. Zum Beispiel Mädchen in der Regel, ja, wenn die zum Gewaltverhalten neigen, also wenn die gewalttätig werden, dann ist es eher gruppenbezogen. Es gibt kaum Mädchen, die als Einzeltäterin auffällt. Gegensatz bei Jungs, die fallen auch wegen Täterschaft auf.
Es gibt ja auch die Untersuchungen, wo man auch da festgestellt hat, dass das bei jugendlichen Jungs auch eher dazu neigt, zu sagen, man geht nach außen, man übt die Gewalt nach außen aus, wo jugendliche Mädchen auch eher dazu neigen, dann zu sagen, die haben Magersucht bei Situationen, sie gehen Bulimie und all diese Sachen, dass sie eher ritzen wie Jungs. Wir hatten einen Jugendlichen, der einfach dann nur gesagt hat, ich habe mal einen geboxt, der hat ihn halb totgeschlagen. Wo man auch dann da hockt und sagt, eigentlich ist es gar nicht witzig, wie die Jugendliche in solche Bereiche nicht bereit sind, ihr Handeln zu reflektieren.
Wie erlebt ihr denn das Sprechen von den jungen Mädchen und Männern über ihre eigene Gewalttätigkeit?
Ich finde es sehr unterschiedlich. Also wenn ich jetzt an die einzelnen Mädchen im Training, wenn ich die betrachte, da gibt es natürlich so, es gibt schon einige Mädchen, die da sehr wenig Selbstbetroffenheit zeigen oder die das auch, also wenn sie über ihre Gewalttaten erzählen, berichten, dass sie lachen darüber, lächeln, also wobei das ja auch wieder eine dementsprechende Zeichen ist, dass da auch eine gewisse Unsicherheit dabei ist. Natürlich ist es im Gruppenbezug oft sehr wichtig für die Mädchen, was immer wieder deutlich zu hören ist, ja, nicht das Gesicht verlieren und cool sein, also dass sie in der Gruppe, in der Clique cool sind und also da, das ist eine gewisse Stärke auch für sie und auch eben mit dieser, also so die Aussage trifft sich auch immer wieder bei Mädchen, ja, früher war ich das Opfer und jetzt, seitdem ich zuschlage, bin ich nicht mehr das Opfer. Also quasi dieses Opfersein bedeutet für viele Mädchen in unseren Bezügen auch eine ganz große Schwäche.
Wir haben bei uns auch festgestellt, dass dieser Bereich auch von Einzelgespräche, soweit wir die Möglichkeit haben, für die Jugendlichen ganz wichtig ist, dass sie dann auch bereit sind, eher über sich und über ihre Situation zu reden, als wenn sie dann zu dritt oder zu viert in der Gruppe sind. Wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es da auch ganz arg oft um was geht, wo die Jugendlichen eigentlich sagen, wir konnten uns irgendwie beweisen, wir konnten uns darstellen in der Gruppe, indem sie irgendwie glauben, sie müssen irgendwie da zu Gewalttaten greifen. aber ganz arg oft Jugendliche sind, die auf der Suche sind nach Sicherheit, nach Ausbildung, nach Gruppenzugehörigkeit, dass sich das immer wieder feststellen lässt, dass es um diese Fragen auch geht bei den Jugendlichen.
Antigewalttraining setzt ja nicht auf Strafe, sondern auf Prävention, also Vorbeugung. Die Jugendlichen, mit denen ihr beide arbeitet, sind ja bereits wegen Gewaltdelikten aufgefallen oder sogar verurteilt worden. Ist es da für Prävention nicht einfach echt schon zu spät?
Für Prävention ist es nie zu spät. Also im Gegenteil, also ich würde auch sagen, man müsste noch viel, viel früher ansetzen mit Präventionsarbeit. Wenn ich jetzt an unsere Mädchen, also wenn wir mit unseren Mädchen arbeiten, da ist sehr, sehr viel noch möglich. Und also auch in Anbetracht dessen, es sind ja auch die Mütter von morgen, ist es sehr wichtig, jetzt auch gerade in der Pubertät da auch anzusetzen. Und die Frage ist nur, wie ist die Präventionsarbeit? Ist sie, also welche Ressourcen sind vorhanden, auch um eine Präventionsarbeit zu bewerkstelligen, die auch wirklich eine Wirksamkeit hat, also nachhaltig ist?
Jetzt muss ich aber nochmal nachfragen. Das ist schon so, ihr kommt ja erst in Kontakt jetzt mit den Jugendlichen oder du mit den Mädchen, nachdem sie schon auffällig geworden sind. Wie wäre, und du arbeitest für das Nachbarschaftswerk in Weingarten, das heißt auch so ein sozialer Brennpunkt, um mal Klischees zu bedienen. Wie ist da Prävention möglich, bevor es zur Gewalttätigkeit kommt?
Ja, im Grunde genommen müsste es dann quasi schon bei den Eltern angesetzt werden. Also Präventionsarbeit, das würde ich erstmal sagen, das bezieht sich auf ganz viele verschiedene Ebenen. Also erstens mal Familie auch, und da kommt gleich auch die Familienpolitik dazu. Jugendförderung, Kinderförderung. Also es hat für mich auch ganz klar eine gesellschaftliche, eine politische Dimension. Und konkret heißt es jetzt für mich als Sozialarbeiter, dass wir, dass da auch bestimmte Rahmenbedingungen gegeben ist, dass man frühzeitig anfangen kann mit Kindern. Also frühzeitig heißt für mich dann bei Kindern ansetzen, im Kindergarten, in der Schule und im Jugendbereich.
Volker, bei dir?
Also ich würde es genauso sehen wie Renate. Ich denke, dass diese Komponenten einfach sehr wichtig sind, dass man sagt, wie laufen Förderungsprogramme, wie werden auch Eltern eingebunden, wo man sicher auch diskutieren muss, inwieweit müssten, sollten sie auch eingebunden werden. Angefangen, wie Renate auch genau sagt, Kindergarten, Schule, auch Schulgespräche, Elternabende, Jugendhaus, dass auch diese Institutionen sich vielleicht auch kontinuierlicher treffen können, auch mit den Eltern, und da vielleicht, das muss man diskutieren, auch einfach Kontexte gibt, wo man sagt, man hockt sich zusammen, es geht um ihr Kind.
Volker, du warst jetzt ja gerade am Wochenende mit straffällig gewordenen jungen Männern im Schwarzwald. Morgen geht ihr in die Kletterhalle in Emding. Das klingt jetzt erstmal nicht nach einer Zwangsmaßnahme. Also vielleicht zur Ergänzung, die Jugendlichen sind jetzt nicht freiwillig bei dir im Training, sondern sie wurden dazu verdonnert. Kletterhalle und Schwarzwald klingt erstmal sehr sympathisch und wie eine ganz gewöhnliche Jugendfreizeit. Was ist denn jetzt das Besondere daran?
Wir arbeiten von mittags bis abends. Wir haben gestern bis Samstagabend bis um 10 gearbeitet. Das heißt, dass die Jugendlichen wissen, wir arbeiten 8 Stunden, so war es am Samstag, und wo wir inhaltlich an Strukturen arbeiten, wo wir sagen, wir tun diese Bereiche einfach in einer Gruppe nochmal sensibilisieren. Wir probieren das ein durch praktische Theatersketche, durch Übungen, wo wir sagen, was passiert, wenn du dich jetzt mal anders verhältst? Was passiert, wenn du jetzt nicht sagst, ich tue dich jetzt boxen, sondern ich möchte das jetzt mit dir ausdiskutieren? Da geht es viel um Kontinuität. Es geht ganz viel in diesem Kontext auch um dieses Aushalten, um dieses Ausprobieren, und es geht auch darum zu sagen, deswegen sind wir bewusst aus Freiburg raus, dass wir außerhalb sind, wo sie nicht sagen können, wir machen jetzt abends noch irgendwie eine Chillparty oder machen sonst irgendwas oder gehen da irgendwo noch in eine Kneipe, sondern wir sind auf einem Dorf, wo es eigentlich gar nichts gibt, außer Handyempfang.
Den gab es aber.
Den gab es.
Okay.
Vielleicht auch zu dem, was du jetzt gerade mal gesagt hast, darüber hatten wir auch am Samstag diskutiert. Es ist ein Zwangskontext. Aber ich sehe das so, kann man auch drüber diskutieren. Wir hatten einen, der hat dann gesagt, ich habe keinen Bock mitzumachen, ich bin hier zwangsverpflichtet. Wo ich sage, dann geh. Ich halte nicht, ich hätte ihn auch zum Bahnhof gefahren, aber wo ich ihm anbiete zu sagen, klar ist, entweder er kommt nach Mülheim in den Knast oder er macht dieses Wochenende, dass es eine Möglichkeit ist, die auch Kosten, wo auch einfach kostet, nicht die Jugendliche, sondern einfach auch das Landratsamt über den Täter-Opfer-Ausgleich kriegen die da Geld, wo ich sage, da wird Geld auch nochmal investiert, um den Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten, zu sagen, hey, wir bieten euch die Chance, ihr könnt sie nutzen. Deswegen ist es so die Frage, ist es freiwillig oder ein Zwangskontext, wo ich sage, wenn du kannst gern gehen.
Renate, haben deine Mädchen die gleiche Freiheit zu gehen, wenn sie sagen, so nee, sie lassen sich nicht zwingen?
Also wir haben auch Mädchen mit Zwangskontext und das ist natürlich, mit denen zu arbeiten, das setzt schon eine intensivere Arbeit voraus. Das heißt auch, dass, also selbst ja, die Schule ist ja für viele Kinder auch ein Zwangskontext, ja. Und das heißt aber schon auch, dass wir ganz klar eine Regel haben, wenn sie dreimal unentschuldigt kommen, dann sind sie draußen. Sie haben die Möglichkeit, quasi beim letzten Mal durch ein Gespräch und durch, indem sie noch was bringen, eine Gegenleistung, dass wir da beim einen oder beim anderen Mädchen nochmal schauen, aha, ist da jetzt so für sie nochmal eine Erkenntnis da? Und ansonsten müssen wir auch sagen, leider nicht. Ja? Was wir natürlich schon auch versuchen zu verhindern.
Anti-Gewalttraining ist jetzt auch, klingt so ein bisschen abstrakt. Zwei Elemente sind die Selbstinstruktion und der Provokationstest. Zwei Elemente, die in diesem Training, bei dir sind es 4 bis 5 Monate, Renate, Volker, bei dir nur 1 Monat mit den Jungs, so plus minus. Was ist Selbstinstruktion und dieser Provokationstest? Was passiert da?
Also Selbstinstruktion, das geht von diesem Reiz-Reaktionsmodell voraus. Das heißt, dass wir Menschen zwischen einem Reiz und Reaktion einen Entscheidungsraum haben, also da auch eine Entscheidung fällen können. Ja? Also die Mädchen erzählen quasi so, viele Mädchen erzählen dann, ja, die hat mich blöd angeschaut, also das sprich Reiz, und dann muss ich zuschlagen, sprich Reaktion. Und da lernen wir, also erst werden die theoretisch, also auf dieses Reizreaktionsmodell, dass wir ihnen das begrifflich machen, was heißt das? Reizreaktionsmodell anhand ihren Verhalten und ihnen dann auch, also quasi, dass sie lernen, dass dazwischen auch ein kleiner Freiraum ist, um zu entscheiden, schlage ich zu oder schlage ich nicht zu. Und dass dieser Freiraum natürlich auch erweitert werden kann. Also und das heißt, die Selbstinstruktion, die Mädchen bekommen ein vorgefertigtes Stoppschild. Und auf diesem Stoppschild gestaltet sich dann jedes Mädchen in Einzelarbeit, was ist denn ihr innerer Satz, ihr Leitsatz, was sie in dem Moment von dieser Reaktion, also sprich zuschlagen, also dass sie das nicht macht, ja, also dass sie nicht zuschlägt. Was könnt ihr innerlich helfen? Das arbeiten wir dann mit den Mädchen aus. Eben wie gesagt, die gestalten dann ihren Stopper, den haben sie erstmal außen, wie ein Stoppschild. Da steht zum Beispiel drauf, meine Mama ist dagegen oder Syria, bleib ruhig. Solche unterschiedlichen, ganz individuelle Sätze stehen da drauf. Und die nehmen wir dann mit ins Rollenspiel oder auch in die Provokationsteste. Das heißt, diese veräußerlichten Sätze versuchen wir über diese Rollenspiele oder Provokationsteste, Tests, auf die ich nachher zukommen werde, dass sie über diese Spielen verinnerlichen. Und wenn die Mädchen dann die Erfahrung machen in diesen Rollenspielen oder Provokationstests, hoppla, ich kann ja auch Provokationen adäquat entgegenwirken, dass ich nicht zuschlag, dass ich mich nicht provozieren lasse, das ist auch ein kleiner Erfolg oder auch ein großer Erfolg für die Mädchen.
Um Erfolge geht es auch bei dem Klettern. Volker?
Wir sind einmal nachmittags 3 Stunden in Emding beim Kletterparcours und haben dort die Möglichkeit, im Abenteuergarten viele Sachen auszuprobieren, die immer im Kontext stehen, mit auf den anderen sich verlassen zu müssen. Das heißt, einer tut absichern. Und der andere kriegt Aufgaben, wo er weiß, wenn er es nicht schafft, wird er abgesichert von dem anderen. Das ist für uns einfach auch ganz wichtig, weil wir glauben und auch merken, dass das für die Jugendliche einfach oft dieses Thema ist, dieses Vertrauen in sich zu haben und dieses Vertrauen in jemand anders zu haben. Es gibt dort zum Beispiel einen Steg in ca. 6 Meter Höhe, wo die über den Steg laufen und bei dem Steg fehlen einige Latten. Das heißt, die laufen einmal rüber mit offenen Augen, kriegen dann die Augenbinde und gucken, dass sie wieder zurückkommen, abgesichert. Auch der, wo das macht, achtet da nochmal drauf. Und wenn die diese fehlende Latte halt irgendwie, wenn sie da reinlaufen, dann hängen sie. Und sie wissen, sie werden gehalten, weil jemand da ist. Und da gibt es ganz viele Übungseinheiten in diesem Kletterparcours, wo es um Gruppenaktionen geht, wo man dann sagt, ihr habt jetzt genau eine Minute Zeit, alle auf diese Wand hochzuklettern, die 2,50 Meter hoch ist. Und die müssen sich überlegen, wie kommen wir hoch, ohne Hilfsmittel. Und das ist eine Möglichkeit, die Jugendlichen in diesem, Renate hat es mal gesagt, in diesem Crashkurs so ein bisschen zu sensibilisieren für Bereiche, wo sie oft einfach nicht kennen.
Viele Jugendliche, die heute Gewalt ausüben, sind ja oft selbst Opfer von Gewalt, von körperlicher, seelischer oder struktureller Gewalt gewesen oder aktuell immer noch. Das heißt, wir haben da so eine bösartige Verquickung von Täter, Opfer, Opfer, Täter. Ich denke, körperliche Gewalt, seelische Gewalt ist relativ einfach, aber strukturelle Gewalt. Also viele eurer Klienten, Klientinnen sind von struktureller Gewalt betroffen. Was bedeutet das?
Also ich würde ja bezeichnen, dass wir schon in einem neoliberalen, also dass unsere Gesellschaft so neoliberal ein Stück weit gesteuert wird, ja. Also quasi, dass das natürlich dann die Menschen, besonders die Menschen, die arm sind oder nicht teilhaben können an Bildung, an Chancengleichheit, dass das natürlich schon, dass die davon betroffen werden und es ist auch quasi natürlich auch ein Nährboden von Gewalt ist. Und das heißt, quasi kommt noch dazu zu unserem neoliberalen Kapitalismus quasi, dieser starke, also der Individualismus, wo es auch immer wieder suggestiert wird, sei es durch die Medien, sei es ja teilweise auch Politikern, ja, du bist ganz allein verantwortlich für dein Glück und wenn nicht, dann ist es ein selbstverschuldetes Schicksal. Ich denke, das spielt bestimmt auch mit einer Rolle. Also wie gesagt, Facetten hat für mich wahnsinnig viel verschiedene, also ganz ist sehr facettenreich, ja, Gewalt. Und aber auch, ich finde, man darf diese ganzen politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Entwicklungen nicht außer Acht lassen, wenn man Jugendgewalt definieren, bewerten will.
Renate, du arbeitest seit 4 Jahren, Volker, ich habe schon gesagt, seit einem Jahr im Bereich Antigewalttraining. Was waren Begegnungen oder Ereignisse, die euch berührt haben?
Für mich gibt es so 2 Komponenten. Einmal schon die Biografiearbeit einfach mitzukriegen, wenn die Leute von ihrer Geschichte erzählen, wo ich merke, das berührt mich. Auch einfach zu sehen, wenn sie dann sagen, sag mal, Flüchtlinge, wenn die dann, das hatten wir jetzt, ein aus Kosovo, wo einfach dann die Geschichte von sich erzählt. Und auch die Schwierigkeit zu sagen, wo haben wir die Möglichkeit, ihm hier in Freiburg oder Umgebung einfach auch so ein Stück weit den Rahmen zu geben, wo er dann sagt, das kennt er, da kann er sich einlassen. Das ist so dieser eine Bereich, wo ich merke, das geht mir und ging mir auch immer wieder nah. Und das andere ist, das war jetzt am Wochenende einfach total schön, das war auch das erste Mal. Wir hatten 2 Jugendliche dabei, die von sich aus gesagt haben, wir möchten das essen, wir würden das kochen, wir werden das machen, wir stellen die Teller hin, die zu diesen Vorurteilen, die man manchmal so hat, sehr aktiv waren, auch in dem Arbeitsprozess gestern am Samstag, wo einfach dann auch viel mehr Spaß macht. Als wenn man dann ausschließlich Jugendliche hat, die sagen, Zwangskontext, ich habe keinen Bock, alles scheiße. Das ist für uns einfach dann auch was Schönes zu sehen, wie man miteinander handeln kann.
Also es sind verschiedene, zum einen auch diese Gewalterfahrungen von den Mädchenberichten, die sie erlebt haben bis zur frühesten Kindheit und bis heute. Also Ich erinnere mich an ein Mädchen, das mit 16 Jahren erzählt hat, dass sie auch auf einem Hüttenwochenende, wo einfach sehr viel Raum da war, abends zum Erzählen, die dann erzählt hatte, dass ihr Vater sie mit einer Flasche, mit einer Mineralwasserflasche, die hat er zusammengeschlagen und hat das Mädchen dann die Scherben genommen und hat sie dann am Bein verletzt, bewusst. Und so halt auch diese Geschichten. Was mich auch bewegt, ist, dass Mädchen auch bemüht sind, auch wenn sie, also einige Mädchen bemüht sind, dass sie merken, ja, ich möchte da rauskommen, ich möchte nicht mehr gewalttätig werden. Also gerade dabei sind zu lernen, eine Verantwortung zu übernehmen, aber oft auch die Präventionsangebote auch eben ihre Grenzen haben und das Mädchen dann ohne Nachversorgung wieder in ihre Gruppe zurückfindet, also Clique, informelle Clique draußen ins Familiensystem, wo Gewalt einfach in der Tagesordnung also quasi ganz normal ist. Und da muss ein Mädchen enorm stark sein, da nicht weiter Gewalt zu verüben, wenn da nichts mehr läuft für das Mädchen. Und was auch ist, das ist halt, was wir auch merken bei den Mädchen, die auch sehr viele Beziehungsabbrüche erlebt haben, Vernachlässigung in Familien, dass es da auch diese Beziehungsebene, sei es von uns Leiterin, also von meiner Kollegin und von mir, dass es auch sehr viel Zeit bedarf. Ich sehe da, also ich bei jedem Mädchen, wo bei uns ist, da ganz viele, sind einfach auch ganz tolle Mädchen.